Kapitel 42 – Wahre Größe. Auf der Grundlage von auf den Gipfel weltlicher Ehren erhoben und vom inspirierten Wort sogar als ein König der Könige anerkannt, schrieb Nebukadnezar dennoch zu Zeiten den Ruhm seines Reiches und den Glanz seiner Herrschaft der Gunst des Herrn zu. So war es nach seinem Traum von dem großen Standbild gewesen. Dieses Gesicht hatte tief auf sein Denken eingewirkt, ebenso der Gedanke, dass das babylonische Reich, so umfassend es auch war, schließlich doch untergehen und das andere Reiche herrschen sollten, bis zuletzt an die Stelle aller irdischen Mächte ein Reich träte, das der Gott des Himmels aufrichten und das niemals zerstört werden sollte. In seinem späteren Leben verlor Nebukadnezar die hohe Vorstellung von Gottes Absicht für die Völker aus den Augen. Als jedoch sein stolzer Sinn vor der Menschenmenge in der Ebene Dura gedemütigt worden war, gab er wieder zu, Gottes Reich ist ein ewiges Reich, und seine Herrschaft währet für und für. Obwohl er nach Herkunft und Erziehung ein Götzendiener war und an der Spitze eines abgöttischen Volkes stand, hatte er dennoch einen angeborenen Sinn für Recht und Gerechtigkeit. Gott konnte ihn daher als Werkzeug für die Bestrafung der Widerspenstigen und für die Erfüllung seiner göttlichen Absicht benutzen. Nach Jahren geduldiger und mühevoller Anstrengungen vermochten Nebukadnezar und sein Volk, die gewalttätigsten unter den Völkern, Minos, Tyros zu erobern. Auch Ägypten fiel seinen siegreichen Heeren als Beute zu. Und als er ein Volk nach dem anderen dem babylonischen Reich hinzufügte, vermehrte er ständig seinen Ruhm als größter Herrscher seiner Zeit. Es ist nicht verwunderlich, dass der erfolgreiche, so überaus ehrgeizige und stolze Monarch in Versuchung geriet, abzuweichen vom Pfad der Demut, der allein zu wahrer Größe führt. In den Zeiträumen zwischen seinen Eroberungskriegen widmete er der Befestigung und Verschönerung seiner Hauptstadt viel Aufmerksamkeit, bis die Stadt Babylon schließlich das Glanzstück seines Königreiches wurde, die goldene Stadt, die in aller Welt berühmte. Seine Leidenschaft als Bauherr und sein außerordentlicher Erfolg beim Ausbau Babylons zu einem Weltwunder nährten seinen Stolz, bis er ernsthaft Gefahr lief, seinen Ruf als weiser Herrscher, den Gott auch weiterhin als Werkzeug für die Ausführung seines göttlichen Planes gebrauchen konnte, zu untergraben. In seiner Güte schenkte Gott dem König einen weiteren Traum, um ihn vor seiner Gefährdung und vor der Schlinge, die zu seinem Verderben ausgelegt worden war, zu warnen. In einem Nachtgesicht erblickte Nebukadnezar einen großen Baum, der mitten auf der Erde wuchs, seine Spitze reichte bis an den Himmel, und seine Zweige erstreckten sich bis an die Enden der Erde. Schafe und Rinder von den Bergen und Hügeln erfreuten sich des Schutzes unter seinem Schatten, und die Vögel des Himmels bauten ihre Nester in seinen Zweigen. Sein Laub war dicht und seine Frucht reichlich, und er gab Nahrung für alle. Und alles Fleisch nährte sich von ihm. Während der König auf den stolzen Baum starrte, sah er einen heiligen Wächter, der sich dem Baum näherte und mit lauter Stimme rief, haut den Baum um und schlagt ihm die Äste weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und soll sein Teil haben mit den Tieren am Gras auf der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden, und sieben Zeiten sollen über ihn hingehen. Dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist Gebot der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will, und einen Niedrigen darüber setzen. Der König war von dem Traum, der offenbar Unglück ankündigte, so sehr beunruhigt, dass er ihn den Zeichendeutern, Weisen, Gelehrten und Wahrsagern erzählte. Doch obwohl der Traum sehr deutlich war, konnte ihn keiner der weisen Männer deuten. Noch einmal sollte dieser götzendienerischen Nation die Tatsache bezeugt werden, dass nur Menschen, die Gott fürchten und lieben, die Geheimnisse des himmlischen Reiches verstehen können. In seiner Ratlosigkeit ließ der König seinen Diener Daniel holen, einen wegen seiner Rechtschaffenheit, Beständigkeit und unübertroffenen Weisheit hochgeschätzten Mann. Als Daniel, der königlichen Aufforderung Folge leistend, vor dem König stand, sagte Nebukadnezar: Belshazzar, du Oberster unter den Zeichendeutern, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen ist, sage, was die Gesichter meines Traumes, die ich gesehen habe, bedeuten. Nachdem Nebukadnezar den Traum erzählt hatte, forderte er Daniel auf, sage, was er bedeutet. Denn alle Weisen in meinem Königreich können mir nicht kundtun, was er bedeutet, du aber kannst es, denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir. Daniel, der den Sinn des Traumes erfasste und von ihm erschreckt wurde, war eine Zeit lang starr vor Entsetzen. Seine Gedanken ängstigten ihn. Der König, der Daniels Zögern und innere Not sah, empfand Teilnahme für seinen Diener und sagte: Du brauchst dich über den Traum und seine Deutung nicht zu ängstigen. Doch Daniel erwiderte: Mein Herr, der Traum möchte denen gelten, die dich hassen, und seine Deutung deinen Widersachern. Der Prophet erkannte, dass Gott ihm die schwere Aufgabe übertragen hatte, Nebukadnezar das Gericht zu offenbaren, das wegen seines Stolzes und seiner Anmaßung bald über ihn kommen sollte. Daniel musste den Traum in einer dem König verständlichen Sprache auslegen, obwohl dessen furchtbare Bedeutung ihn sprachlos gemacht und vor Bestürzung hatte zögern lassen, musste er doch die Wahrheit aussagen, ganz gleich, was für Folgen sich für ihn ergäben. Nun gab Daniel die Weisung des Allmächtigen bekannt: Der Baum, den du gesehen hast, der groß und mächtig wurde und dessen Höhe an den Himmel reichte und der zu sehen war auf der ganzen Erde, dessen Laub dicht und dessen Frucht reichlich war, so dass er Nahrung für alle gab, unter dem die Tiere des Feldes wohnten und auf dessen Ästen die Vögel des Himmels saßen, das bist du, König, der du so groß und mächtig bist. Denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel und deine Gewalt bis ans Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter gesehen hat vom Himmel her abfahren, der sagte: Haut den Baum um und zerstört ihn, doch den Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben, er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und mit den Tieren des Feldes zusammenleben, bis über ihn 7 Zeiten hingegangen sind, das, König, bedeutet, und zwar ergeht es als Ratschluss des Höchsten über meinen Herrn, den König: Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen, und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben, und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder, und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Nachdem Daniel den Traum gewissenhaft ausgelegt hatte, empfahl er dem stolzen Monarchen eindringlich Reue und Hinwendung zu Gott, um durch Rechttun das drohende Elend abzuwenden. Mein König, so bat der Prophet, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so wird es dir lange wohl ergehen. Eine Zeit lang übten die Warnung und der Rat des Propheten einen starken Einfluss auf Nebukadnezar aus, aber die vom Heiligen Geist gewirkten Eindrücke lassen im Herzen, dass nicht durch die Gnade Gottes umgewandelt wird, bald nach und verlieren sich. Genusssucht und Ehrgeiz waren aus dem Herzen des Königs noch nicht ausgerottet, und diese Charakterzüge traten später wieder hervor. Trotz der Belehrung, die ihm auf so gnädige Weise erteilt worden war, und trotz der Warnungen, die er in der Vergangenheit erhalten hatte, überließ sich Nebukadnezar doch wieder einem Geist der Eifersucht auf die Reiche, die später aufkommen sollten. Seine Herrschaft, die bisher in hohem Grade gerecht und barmherzig gewesen war, wurde tyrannisch. Indem er sein Herz verhärtete, gebrauchte er seine gottgegebenen Talente zur Selbstverherrlichung und erhob sich über den Gott, der ihm Leben und Macht verliehen hatte. Monatelang zögerte sich das Urteil Gottes hinaus. Doch anstatt durch diese Langmut zur Reue geführt zu werden, frönte der König seinem Stolz, bis er sein Vertrauen zur Deutung des Traumes verlor und über seine früheren Befürchtungen spottete. Ein Jahr, nachdem er die Warnung erhalten hatte, ging Nebukadnezar in seinem Palast umher und dachte mit Stolz an seine Macht als Herrscher und an seinen Erfolg als Erbauer. Dabei rief er aus: „Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit." Der König hatte diese stolze Prahlerei kaum ausgesprochen, da kündigte eine Stimme vom Himmel an, dass die von Gott bestimmte Zeit des Urteils verstrichen sei. Des Herrn Richterspruch drang an seine Ohren: „Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen, und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben, Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder, und sieben Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will." Augenblicklich wurde ihm die Vernunft, die Gott ihm geschenkt hatte, entzogen, der Scharfsinn, den der König für vollendet hielt, die Klugheit, mit der er sich gebrüstet hatte, wurden ausgetilgt, und der einst so mächtige Herrscher war dem Irrsinn verfallen. Seine Hand konnte das Zepter nicht länger führen. Er hatte Warnungsbotschaften unbeachtet gelassen. Nebukadnezar, nun der Macht, die sein Schöpfer ihm verliehen hatte, beraubt und aus der Gesellschaft der Menschen ausgestoßen, nährte sich vom Gras wie die Rinder, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang war wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. 7 Jahre lang war Nebukadnezar ein Gespött all seiner Untertanen. 7 Jahre lang wurde er vor aller Welt gedemütigt. Dann erhielt er seinen Verstand zurück. Demütig schaute er zum Gott des Himmels auf und erkannte die göttliche Hand in seiner Strafe. In einer öffentlichen Erklärung gestand er seine Schuld ein und bestätigte, dass es Gottes Gnade sei, die ihn wiederhergestellt habe. Er sagte: „Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder, und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren noch zu ihm sagen: Was machst du?" Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück, und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf, und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Der einst so stolze Monarch war ein demütiges Kind Gottes geworden, der tyrannische, anmaßende Herrscher ein weiser und barmherziger König. Er, der den Gott des Himmels herausgefordert und gelästert hatte, anerkannte nun die Macht des Höchsten und suchte die Gottesfurcht und das Glück seiner Untertanen zu fördern. Unter der Zurechtweisung dessen, der der König aller Könige und Herr aller Herren ist, hatte Nebukadnezar schließlich gelernt, was alle Herrscher lernen sollten: dass wahre Größe in wahrer Güte besteht. Er anerkannte den Herrn als den lebendigen Gott mit den Worten: Darum lobe, ehre und preise ich, Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit, und seine Wege sind recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen. Gottes Absicht, dass das mächtigste Reich der Welt sein Lob verkünden sollte, war nun erfüllt. Die öffentliche Erklärung, in der Nebukadnezar die Gnade, Güte und Herrschaft Gottes anerkannte, war die letzte Tat seines Lebens, die in der heiligen Geschichte überliefert worden ist.